Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich sitze mal wieder in Berlin und ich sitze und Finn, das musst du mir verzeihen, dass ich sage, ich sitze beim Retter von Movinga. So wird nämlich Finn Hensel, bei dem ich sitzen darf, heute bei seinem neuen Startup, über das er uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen wird und wo wir auch schon eine neue Namenskreation für dich haben. Sitze ich heute und darf mit ihm ein bisschen über seine Zeit reden, die er verbracht hat in Australien, die er verbracht hat in Berlin und was für Startups er alle gegründet hat. Vielen Dank, Finn, dass du die Zeit nimmst.
Sehr gern.
Also Finn, der Retter von Movinga, das ist tatsächlich schon eine ganz geile Headline. Meine PRlerin kriegt dich fast nicht mehr aus dem Kopf, weil sie sich nicht entscheiden kann zwischen Hanfhänsel oder Haschhänsel. <Ja. lacht> Denn du machst jetzt Cannabis quasi.
Richtig, ganz genau.
Genau, da müssen wir gleich drüber reden. Aber vielleicht kannst du mal chronologisch uns ein bisschen abholen.
Ja.
Ich habe gesagt Australien und so weiter. Wie kamst du in die ganze Startup-Szene?
Ah, das ist eigentlich ganz witzig, weil eigentlich ursprünglich war das jetzt nicht so mein Lebensziel. Ich war eigentlich immer der Konsumgütertyp, schon im Studium eigentlich eher Konsumgüter gemacht, war bei L'Oreal, war bei Unilever und Kraft Foods. Und das war eigentlich so die Karriere, die ich mir vorgestellt hatte und wäre fast entweder zu L'Oreal oder Procter gegangen. Dann kam halt irgendwie Boston Consulting. Und das Schöne bei Boston Consulting Group war, dass du halt viele verschiedene Industrien gesehen hast. Das heißt, ich habe ein bisschen Digitalisierung gemacht, ich habe ein bisschen Konsumgüter gemacht, ich war dann in Australien mehrere Jahre. Und während ich bei BCG war, kamen halt super viele aus meiner Kohorte, die irgendwann BCG verlassen haben und gesagt haben, oh, ich mache jetzt Startup. Wahrscheinlich der Erste, der das in mein Bewusstsein gemacht hat, war der Christian Meermann, der dann CMO von Zalando wurde. Der war so mehr oder weniger meine Kohorte bei BCG. Dann aber auch andere wie der Moritz Werner, der jetzt wieder bei BCG ist, aber dann Le Facettes und dann 21 Diamonds gegründet hat. Das war mein Mitbewohner bei in Australien. Und irgendwann dachte ich so zu mir, so dieses Startup-Ding, so was ist das eigentlich? Und hatte dann mit Christian damals gesprochen, war auch in Berlin bei Zalando während meines Deutschlandurlaubs, habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und irgendwann kam dann die Frage, hast du nicht mal Lust mit Rocket Internet zu sprechen? Und muss ich ja ganz ehrlich sagen, so damals, so als BCGler und noch so unberührt, man hört ja dann nur, was man so in der Presse liest und auch von anderen hört. Und mein erster Gedanke war so, Rocket Internet, nee, auf gar keinen Fall. Und dann blieben sie aber hartnäckig und ich habe den Alex Samba dann bei Zalando kennengelernt, fand ihn ultra sympathisch und irgendwann rief mich halt der Olli an und meinte so, pass mal auf, was willst du denn jetzt eigentlich machen? Ich so, du, ich bin bei BCG, ich gehe nach New York. Ja, okay, in New York gibt's auch Glossybox, hast du nicht darauf Lust? Und dann meinte ich, du, nee, Glossybox ist wahrscheinlich nicht mein Thema. Und irgendwann kam dann auf das Thema, ob ich nicht Lust hätte, quasi eine Fashion Company zu gründen, à la Zalando Vorbild in Australien. Und ich, zusammen mit meinen Co-Foundern, die ich teilweise noch selber rekrutiert hatte, ob ich die Lust hätte, da was richtig Großes aufzubauen. Und das war am Ende so der Catch, wo ich damals sagte, ich war 28, irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag auf dem Konto und einfach mal sagen, jetzt mach mal, du wirst jetzt Marktführer in Australien für Fashion. Das war so der Punkt, wo ich so in die Startup-Branche eingestiegen bin. Das war so 2010, 2011. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das der Moment, wo ich Blut geleckt habe und sagte, ich habe so einen Gefallen dran gefunden im Vergleich zur Beratung, dass ich halt nie wieder raus wollte. Und ich glaube, so kam das dann, dass ich immer wieder in dieser Szene geblieben bin. Ich habe manchmal mit Konzernen geliebäugelt, manchmal überlegt, Mensch, vielleicht doch mal was anderes. Aber der größte, wie soll ich sagen, Faktor versus BCG war immer, bei BCG empfiehlst du immer Leuten, was sie tun könnten. Und in einem Startup machst du halt wirklich, was du denkst oder was dein Team denkt, das Richtige ist. Und du setzt es halt um. Und das ist eine Sache, die mir unheimlich viel Spaß macht.
So, und dann hat Olli nochmal angerufen irgendwann. Du scheinst auf jeden Fall mit ihm gut gematcht zu haben, denn du bist dann zu Movinga gegangen.
Ja.
Was ja in der Szene durchaus für, also echt ordentlich Aufruhr gesorgt hat, weil Movinga ja, wir nennen ihn immer liebevoll den Movinga-Fall. Mhm. Zwei junge Gründer von, beides Studenten von der WHU gründen. Ich sage immer Teambuilding, das Teambuilding-Fail. Mhm. Beide unfassbar gleich vom Typus her, beide die gleichen Kompetenzen, bestimmt keine dummen Jungs, also bitte nicht falsch verstehen.
Überhaupt nicht.
Aber haben dann irgendwie gefühlt in 6 Monaten 40 Millionen verbrannt und Movinga in die roten Zahlen getrieben. So. Und dann kamst du und alle dachten, was macht der denn jetzt da? Ja. Warum macht er das? Und du hast allen bewiesen, warum du es gemacht hast. Und zwar giltst du jetzt als der Retter von Movinga. Erzähl mal, du kamst dahin. Dachtest du, es sähe besser aus? Oder wusstest du, was dich erwartet?
Also grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte dann ja eine kleine Zwischenepisode bei ProSieben. Das war eigentlich der Moment, wo Rocket nicht mehr so happy mit mir war, weil sie eigentlich dachten, ich wechsle von Iconic, wenn ich schon weggehe, zu Rocket nach Berlin. Habe ich dann damals entschieden, den Inkubator für ProSieben aufzumachen. Aber trotzdem hat dann tatsächlich Rocket in den Kontakt mit mir gehalten und tatsächlich irgendwann mich gefragt, hast du nicht Lust auf Movinga? Und das Witzige ist, ich hatte vieles Gutes über Movinga gehört. Also tatsächlich Freunde von mir aus Flensburg, die in London wohnen und Business Angels sind, haben irgendwann gesagt, so hey, ich habe da überlegt zu investieren, die haben mich auch nicht reingelassen, aber das ist so die Company schlechthin, wo ich es jetzt meiner Großmutter in 2 Minuten erklären könnte, warum das ein geiles Businessmodell ist. Und so mein erster Gedanke war so Umzüge online. Nee, ehrlich, also ist jetzt ein bisschen so nicht mein Thema, gerade aus der Fashion-Industrie kommt. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, und das wird häufig anders interpretiert heute, als ich bei Movinga anfing und mir das angehört habe, da war in der Tat von Problemen und Krisen noch überhaupt nichts zu sehen. Also ich weiß noch, einer meiner guten Freunde, ich nenne den Namen jetzt nicht, und Investoren bei Movinga, Frühphasen-Investoren, der hat mich dann auch noch überzeugt, an Bord zu kommen. Und ich weiß nur, ich war damals auf der Autobahn von Hamburg nach Berlin, saß im Auto, hatte einen Call mit ihm, sollte zu Movinga fahren, zum zweiten Gespräch, und er rief mich an und meinte, Finn, also ganz im Ernst, du musst das machen. Das ist so straight, du kommst da rein, coach die Jungs ein bisschen, alles super, das ist das neue Unicorn aus Berlin. 1-2 Jahre, dann ist das Ding verkauft, ist es quasi ein Homerun. Und dieser Satz hat sich in mein Gedächtnis gebrannt.
Ja, das glaube ich.
Weil das war wirklich alles nur kein Home Run. Aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eingestiegen zu einem Punkt, wo ich noch voll an die Story geglaubt habe. Ja, und Index Ventures hat ja quasi direkt nach mir investiert. Was dann halt im Laufe der Zeit sich relativ schnell rauskristallisiert hat, innerhalb von 2-3 Monaten, ist halt, dass nicht alles Gold war, was glänzt. Und dass halt tatsächlich die Firma sich sehr stark übernommen hatte. So ein Business Management die Kontrolle verloren hatte, ein sehr juniores Management. Ich glaube, damals, bevor ich kam, war das Durchschnittsalter im Management irgendwie 21 und hat schon 400 Leute gemanagt. Also das ist natürlich
Willkommen in Berlin.
Willkommen in Berlin, genau. Ich meine, im Silicon Valley ist es genauso. Ja, da siehst du das Gleiche, wenn nicht sogar schlimmer. Aber ich glaube, so dieser Hype, den so eine Firma erfährt, der macht halt auch was mit jungen Gründern, ne? Und ich glaube einfach, man hat halt irgendwann selber geglaubt, dass alles immer super ist, und hat man vielleicht auch in gewissem Maße die Augen vor den negativen Sachen verschlossen. Das wurde dann aber relativ klar, als das Indexgeld, was eigentlich erst im Januar kam, relativ schnell weg war. Und in der Tat, dann war halt eher nicht die Frage für mich, bin ich jetzt der Retter oder nicht, sondern die Frage war einfach, die Gründer gehen raus, bleibe ich oder bleibe ich nicht? Und das war für mich natürlich eine sehr relevante Frage, weil mir war durchaus bewusst, wenn ich jetzt bleibe, folgt da potenziell eine Shitshow, die ich aufräumen muss. Wenn ich nicht bleibe und die Firma an die Wand fährt, heißt es immer, ja, okay, der ist halt mit den Gründern gleichzeitig rausgegangen, die Jungs haben es irgendwie alle zu dritt nicht gebacken bekommen. Und so war dann schon irgendwie, nachdem ja ProSieben auch letztendlich so ein Thema war, wo sie sagte, da hätte man auch wahrscheinlich bei Epic mehr machen können, wo ich gesagt habe, nee, die Verantwortung nehme ich jetzt, das möchte ich machen, und ich glaube, man kann das umdrehen, und ich glaube auch heute noch nach wie vor ans Businessmodell, zu Recht, was die Performance ja auch inzwischen zeigt. Aber wenn ich gewusst hätte damals, was für eine Shitshow da folgt, dann denke ich manchmal still und abends bei mir, ob ich nochmal die Entscheidung mit dem Wissen, was ich heute habe, treffen würde oder ob ich die letzten 4 Jahre nicht hätte anders verbringen sollen, ist sicherlich eine offene Frage, die ich je nach Tageslaune anders beantworte.
Ich finde, mein CEO sagt immer so schön, everything happens for a reason.
Genau, richtig. Und ich glaube, am Ende des Tages, es hat mich unheimlich weit gebracht persönlich. Ich bin daran sehr gewachsen. Ich glaube, ich habe selten so wenig geschlafen über einen Sommer wie den Krisensommer bei Movinga. Ich glaube aber am Ende des Tages.
Weil einfach so viel zu tun war oder weil du nicht schlafen konntest?
Also weil so viel zu tun war, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich Angst vor der Insolvenz hatte, weil mir nicht klar war, wie die Performance im Sommer passieren wird, mir nicht klar war, ob wir Geld aufs Konto bekommen, ob ein Investor kommt. Weil du hast ja ein Problem, wenn der Ruf erstmal kaputt ist, können die Zahlen danach noch so gut sein. Kein Investor glaubt dir das mehr. Wenn die Zahlen halt am Anfang irgendwann mal im Verdacht geraten, nicht echt gewesen zu sein, und du dann irgendwann echte gute Zahlen hast, kommt jeder Investor und sagt so, oh, ob die wirklich echt sind, so jetzt seine Due Diligence zu machen. Das ist schon wirklich, ich werde es nicht vergessen, ein großer Fonds kam mal zu mir an, und mit denen hatten wir mindestens 3 Runden gehabt, die waren bei uns, Management kennengelernt. Und am Ende kamen die zu mir und sagten, hey Finn, ganz im Ernst, wir hatten noch nie so einen Fall. Wir finden das Team gut, wir finden das Modell gut, wir finden die Zahlen gut. Aber der Ruf ist einfach so ruiniert, wenn wir das jetzt machen und die Firma immer noch scheitert, dann werden alle sagen, haha, hättet ihr doch gleich wissen können. So, und das ist natürlich eine Situation, die nicht einfach ist. Und das, glaube ich, da bin ich sehr dran gewachsen. Und ich bin sicherlich in den 3 Jahren Movinga 5 Jahre mindestens gealtert, aber ich möchte es auch nicht missen. Und es war auch eine gute Zeit, das Team hat zusammengehalten und dementsprechend ist es auch falsch zu sagen, dass ich da irgendwas bereue, ganz im Gegenteil.
Wie ist denn das mit dem Druck umzugehen? Ich meine, du wusstest auch, dass die Investoren auch ganz maßgeblich in dich als Kopf investieren, in euch als Team insgesamt, ja. Klar, aber auch in dich als Kopf. War das für dich, war das auch einer der Gründe, warum du nicht ganz so gut geschlafen hast?
Sicherlich, der Druck lastet natürlich auf einem, absolut. Ich bin aber ein sehr positiver Mensch. Das heißt also, das Gefühl, dass wenn die Umstände stimmen, also genug Geld von Investoren da ist, die Marktsituation okay ist, dass wir selbst aus eigener Kraft schaffen können, daran habe ich immer geglaubt. Es war halt immer so mein Grundtenor, der sich über die 4 Jahre durchgezogen hat. Übrigens hätte ich heute mal ein 4-jähriges bei Movinga in der Theorie. Genau. Also hätte, ich bin ja noch im Beirat dabei, aber nicht mehr operativ. Aber das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und ich glaube, dieser Glaube daran hat mir auch geholfen, mit dem Druck fertig zu werden. Weil wenn du wirklich glaubst, du hast es in der Hand und du kannst es schaffen, dann hast du auch so eine Art Grundselbstvertrauen, der dir halt durch so eine Phase durchhilft. Aber du hast natürlich auch immer zum Thema abends schlecht schlafen das Gefühl, kann ich jetzt heute noch vielleicht noch mehr machen, um es noch wahrscheinlicher zu machen? Habe ich irgendwas vergessen, was ich noch hätte machen können? Und das zermürbt dann natürlich schon so ein bisschen.
Was hast du führungsseitig mit dem Team gemacht, die ja auch durch viel Ups and Downs gegangen sind? Gab es überhaupt noch Leute, die dann nicht geblieben sind, als du gekommen bist, sondern die überhaupt noch, also da war ja noch ein Team irgendwie. Mhm. So, wie haben die reagiert? Wie hast du die mitgenommen? Wie hast du denen die Hoffnung gegeben, dass jetzt alles anders wird? Oder haben die das noch gar nicht mitgekriegt, dass es schiefläuft?
Also mittlere Manager, doch, das hat aber jeder mit. Es hat sogar jeder mitbekommen, bevor es schiefläuft, bevor es offiziell schief lief. Also grundsätzlich war das, glaube ich, schon so, dass alle irgendwie doch gesehen haben, dass der Laden 180 gegen die Wand fährt und alle nur gehofft haben, dass die Wand vorher verschwindet. Das war halt, glaube ich, so ein bisschen so das Gefühl bei vielen, auch in der Phase davor. Und tatsächlich gab es einen großen Managementwechsel, nachdem die Gründer raus waren. Also viele Manager, die quasi auch eng bei den Gründern mit im Umfeld waren, haben das Unternehmen freiwillig verlassen und gesagt, pass auf, vielleicht sollten neue übernehmen. Teilweise haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass halt Leute das Unternehmen verlassen müssen. Ich glaube, was ziemlich wichtig war, ist, dass nach diesem großen Cut, den wir hatten, die Leute A, das Gefühl haben, hier sind neue Manager, die an das Unternehmen glauben und denen sie folgen können, dass eben eine neue Transparenz einkehrt, also im Sinne von anstatt keiner weiß, wie die Zahlen aussehen und was passiert, komplette Transparenz. Und dass man den Leuten auch wirklich ganz einfach sagt, sorry, es war einfach scheiße, ja, irgendwie shit happens und wir müssen es gemeinsam aufräumen. Und wir können euch aber garantieren, dass die Leute, die jetzt noch an Bord sind, auch die sein, auf die wir bauen die nächsten Jahre. Und dass es keine weiteren Kündigungen geben wird. Dafür haben wir tatsächlich einmal am Anfang eine radikale Kündigungswelle gemacht, wo wir halt eben 200 bis 300 Leute an einem Tag kündigen mussten. Aber am Ende die 150, die dann übrig geblieben sind, die sind auch teilweise dann wirklich noch jahrelang dabei geblieben. Und selbst heute hast du noch Leute, die haben eine höhere Unternehmenszugehörigkeit als ich. Also da hast du noch Leute, die sind noch vor mir, 2015 haben die angefangen und die sind heute noch an Bord. Also es gab schon eine gewisse Kontinuität auch bis heute noch im Unternehmen.
Cool. Jetzt sagst du hast ganz viel Transparenz gegeben. Wie hast du denn Transparenz gegeben?
Naja, wir hatten eine spezielle Situation. Für die es verfolgt haben, wir hatten ja einen Mitbewerber, Move24 oder Move24. Und ich verstehe auch schon, dass die Gründer ungern Informationen mit den Mitarbeitern geteilt haben, weil egal, was sie geteilt haben in den All Hands, war immer sofort bei der Gründerszene oder in Wahnsinn. Anderen Quellen. Und wo die Gründer natürlich sehr viel Angst vor hatten, ist, dass mit Move24 der größte Wettbewerber halt immer sofort erfährt, was passiert. Und diese Angst immer, dass auch Maulwürfe oder Spione, ist wahrscheinlich so ein bisschen so auch einen gewissen Teil auch paranoid gewesen von vielen, in der Firma sitzen, die halt alles weitertragen, hat dazu geführt, dass es eine unheimliche restriktive Informationspolitik gab. Also niemand wusste eigentlich, was die Firma an Umsatz macht, bis auf wenige. Niemand wusste, wie die Conversion Rates sind und niemand wusste, wie die Finanzsituation ist. Und es wurden halt immer nur die guten Nachrichten mitgeteilt. Und es hat natürlich auch zu viel Vertrauensverlust geführt, als denn quasi die Mitarbeiter, die eigentlich dachten, boah, super, alles läuft blendend, also nicht alle, wie ja schon eingangs erwähnt, aber viele, und die wussten nur, jeden Freitag gibt es Champagner und es gibt irgendwie Champagnerduschen. Und denen plötzlich am dem nächsten Freitag zu sagen, hey, sorry, die Firma ist kurz vorm Sterben und leider müsst ihr alle gehen, das hat natürlich schon viel Vertrauen zerstört. Und was ich halt meine mit dieser Transparenz ist, dass wir von da an halt regelmäßige All-Ins hatten, wo wir Umsatzzahlen gezeigt haben, wo wir KPIs gezeigt haben und gesagt haben, scheiß drauf, wenn Move24 das erfährt, dann ist es halt so. Dann wissen sie halt, wo wir stehen, wo sie stehen. Aber das ist ja per se kein Wettbewerbsnachteil, sondern es ist ja nur ein Informationsvorteil. Und dementsprechend sind wir dann dazu übergegangen, damals Christoph Müller-Guntrum und ich, tatsächlich radikal den Mitarbeitern zu sagen, wo da stehen wir, da wollen wir hin, das ist die Situation, da müssen wir hin, das ist die Finanzierungsrunde, auf die warten wir jetzt, das ist der Fonds. Also komplett transparent gespielt. Und ich glaube, das war unheimlich wichtig, zusammen mit diesem Neuanfang, den wir symbolisiert haben, auch personell, dass die Leute wieder Vertrauen gefunden haben.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt am Anfang eine große Entlassungswelle gemacht. Ich glaube, jeder, der dich ein bisschen besser kennt, weiß, du bist ein unfassbar fröhlicher Mensch. Ich kenne wenige, die so viel lachen wie du. Das ist ja so ansteckend und so schön. Und dann sich hinzustellen und irgendwie, ich glaube, 200 Leute waren es damals, zu entlassen, das stelle ich mir irrsinnig schwer vor. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du es dann wirklich vollzogen quasi?
Ja, also ich glaube, das ist in der Tat, ich glaube, das ist eigentlich nicht in meiner Natur, bin ich ganz ehrlich. Aber jeder Mensch ist ja die Summe aus dem, was in seiner Natur ist, plus dem, was er gelernt hat. Und ich glaube, ich bin durch Rocket durch eine relativ harte Schule gegangen, dass ich einfach auch schon bei Iconic und auch schon bei anderen Rocket Ventures und durch den Umgang mit Olli am Ende auch natürlich auch erfahren habe, dass manchmal solche harten Cuts halt notwendig sind, um halt irgendwie das große Ganze zu retten. Und ich war ja auch, das weißt du ja auch noch, bei Creditech eine Zeit lang auch, da war ein ähnliches Thema, wo quasi auch meine erste Amtshandlung war, Leute entlassen zu müssen. Das macht natürlich kein Mensch gerne, ich auch nicht. Ich habe immer dann ein Problem damit, auch moralisch für mich, wenn ich es für ungerechtfertigt halte. Wenn ich aber sehe, das ist überlebensnotwendig, um eine Firma zu retten und entweder sterben alle, nur weil ich nicht in der Lage bin, einen Teil zu entlassen, das ist natürlich eine relativ logische Schlussfolgerung für mich, dass es denn notwendig ist. Und dementsprechend, glaube ich, habe ich das relativ empathisch und eisern durchgezogen, was wahrscheinlich meine alten Investoren bei Moving auch sagen würden, ich habe so eine gewisse preußische Disziplin, im Sinne von, wenn ich das Gefühl habe, das muss getan werden und das ist meine Pflicht, dann mache ich das. Und so war das halt. Also die Idee war auch noch damals zu sagen, hey, lass einfach alle, die gekündigt werden, in einen Raum packen und sagen, hey, ihr seid alle entlassen, hier sind eure Papiere. Und da war dann der Punkt, wo ich damals gesagt habe, so nee, also so machen wir es nicht. Und tatsächlich in drei Gruppen Menschen aufgeteilt haben, also ich plus eine HRlerin und zwei andere. Und wirklich am Ende, an dem Tag so ungefähr 260, 70 Leute durchgeschleust haben, 5 Minuten erklärt, warum müssen die jetzt gehen. Aber am Ende hat doch jeder, sage ich mal, seine eigenen 5 Minuten mit mir oder jemand anders gehabt. Und ich weiß noch, ich saß in unserem Zweitbüro und wir saßen in so einem kleinen Glaskasten. Und man sah halt so eine Schlange von 50 Leuten, die quasi vor diesem Glaskasten standen. Ja. Und das war halt schon nicht einfach.
Und die wussten, was sie erwartet.
Könnte ich dir jetzt noch viel mehr zu erzählen, weil da ist viel schiefgelaufen an dem Tag. Der wurde auch als Black Friday in der Movinger Geschichte festgehalten. Aber es war natürlich schon, die Leute, die denn da wirklich anstanden, die wussten natürlich, was passiert. Ja. Aber es war tatsächlich so, trotzdem, das finale Gewissen und das Bewusstsein kommt dann erst, wenn sie dann drin sind. Und ich weiß, ich bin dann irgendwann so um 23 Uhr oder 22 Uhr rausgegangen, da war es dann vorbei und auf dem Flur saßen nur Leute betrunken, weinend, lagen sich in den Armen. Weil halt Movinger schon, und auch heute noch, aber damals auch schon eine krasse Kultur war. Man hat was gemeinsam aufgebaut, man ist von 0 auf 400 Leute innerhalb von kürzester Zeit. Man hat zusammengehalten, man glaubte, man erfindet den Markt neu, man wird das nächste Unicorn. Alle 3 Wochen ist eine Party, alle sind beste Freunde. Und plötzlich so diesen Traum zerplatzen zu lassen, an einem Freitag für alle, die jetzt irgendwie nicht im Management waren, dann doch unvorbereitet. Interessanterweise, glaube ich, haben mir das auch viele Leute übel genommen. Also wirklich so Finn hat unseren Traum zerstört. Das will ich jetzt nicht allen vorwerfen, aber tatsächlich, man sah halt an dem Tag, die Leute waren halt wirklich, also komplett am Ende.
Und du hast gesagt, ist so ein bisschen der Black Friday. Was würdest du im Nachgang mit dem Wissen von heute anders machen? Also wenn jetzt jemand zuhört, der gerade so eine Entlassungswelle vor sich hat, was würdest du dem sagen, was sollte man auf keinen Fall machen? So eine Schlange?
ich glaube, erstmal würde ich die Fehler vermeiden, die wir gemacht haben.
Die da wären?
Dass wir zum Beispiel abends noch definiert haben, die Liste an allen Leuten, die wir entlassen und die Leute, die wir nicht entlassen, die waren alle an der Excel-Tabelle und eigentlich haben wir es perfekt durchgeplant. Wir hatten morgens ein All-Hands organisiert, wo wir angekündigt haben, pass auf, es gibt schwierige Einschnitte, die Gründer werden das Unternehmen verlassen. Um das Unternehmen sicherzustellen, langfristig müssen wir heute Kündigung durchführen. Ihr habt jetzt in eurer E-Mail-Post, in eurem E-Mail-Postfach die sagt, wer hat heute ein Gespräch und wer kann sicher davon ausgehen, dass er bleibt.
Oh nein.
Und HR hatte die Aufgabe, in der Sekunde diese E-Mail rauszuschicken. Und du sahst schon, während ich geredet habe, dass Leute so, ja, so da saßen und ein paar saßen dann so und guckten halt irgendwie traurig durch die Gegend. Und ich wunderte mich schon, während ich sprach, dass die Leute, die eigentlich auf der Liste standen, mit denen die Gespräche hätten geführt werden sollen, sich gefreut haben. Oh Gott. Und die Leute, die eigentlich die Angestellten waren, die in den Ländern waren, die wir nicht schließen, dass die komplett leer an die Wand guckten. Und dann ging ich hinterher an die Liste und dann wurde die E-Mail halt direkt invertiert falsch rum geschickt. Ja, nämlich die Leute, die bleiben sollten, haben die E-Mail, dass sie ein Gespräch haben. Und die Leute, die gehen sollten, haben die E-Mail, dass sie bleiben.
Das ist der größtmögliche Fuck-up tatsächlich in der Situation.
Biggest problem. Und so fängt der Tag um 7 Uhr morgens an.
Oh, scheiße. Und du hast 270 Gespräche vor dir ungefähr.
Und da gab es dann die wildesten Geschichten. Also die Italiener, die wir an Bord hatten für Italien, das haben wir ja zugemacht, das Land, die haben einfach Sitzstreik gemacht. Die haben das Unternehmen nicht verlassen. Und das über Tage hinweg. Wow. Wir hatten dann eben noch Dutzende andere Themen. Aber also ich glaube, die Art und Weise, wie wir es geplant hat, war eigentlich gar nicht schlecht. Nämlich zu sagen, man macht halt eben All Hands, wo man schon mal Setting the Stage macht, parallel schon mal eine E-Mail, dass die Unsicherheit genommen wird und dann halt die Einzelgespräche zu führen. Wenn wir genug Zeit gehabt hätten, das vorzubereiten und diligent gemacht haben, glaube ich, wäre es fast der Best Case gewesen, obwohl man sowas nie perfekt machen kann. Aber so wie wir es gemacht haben, würde ich es nicht empfehlen.
Wie immer im Leben ist am Ende die Execution das Entscheidende.
Genau, ja, richtig, genau. Ja. Da hilft aller guter Wille nichts. Ja. Wenn die Execution nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber das war natürlich schon, da würde ich allen, die sowas vor sich haben, empfehlen, das wirklich durchzudenken und wirklich sicherzustellen, sind alle Dokumente da, haben wir die richtigen E-Mails, ist der Zeitplan korrekt. Und was wir auch gemacht haben, was ich meines Erachtens auch sehr smart fand, dass wir diese E-Mail, wo die Leute halt erfahren haben, ob sie gehen oder nicht, das war gleich im ersten Paragraphen. Und darunter dann eine Begründung, wo wir halt auch ganz klar sagen konnten, warum das so ist. Warum haben wir das gemacht? Natürlich, weil die Leute es erfahren sollten, auch in der Firma. Aber uns war natürlich vollkommen bewusst, dass es keine 3 Sekunden dauert, bis die E-Mail weitergeleitet wird zur Gründerszene, zu deutschen Startups und so weiter. Und dementsprechend haben wir gesagt, bevor die einfach nur aus Telefonerzählungen die Angestellten da ihre Geschichte draus drehen, wer jetzt wen betrogen hat und was eigentlich hinter den Kulissen ihrer Meinung nach falsch läuft, haben wir lieber gesagt, lass uns den Ton und die Message bestimmen, indem wir diese E-Mail schicken und wirklich damit eigentlich eh rechnen, dass die weitergeleitet wird. Und so ist es dann auch passiert.
Wahnsinn. Jetzt hast du ja super viel Feuerwehr spielen müssen an ganz verschiedenen Stellen. Irgendwie, du warst wahrscheinlich CMO, CSO, CPO, CTO, alles irgendwie in einem, zumindest für eine gewisse Zeit. Genau.
Richtig.
Stell ich mir Wahnsinn, du kommst morgens ins Büro, schmeißt 20 Bälle in die Luft und hast keine Ahnung, wie du wieder auffängst.
Ja.
Und hast dabei ja irgendwie, bist dabei ja vom Typ her. Ich glaube, viele, die mit dir zusammengearbeitet haben, wissen, dass du, ich sag immer, man könnte es ein kleines bisschen chaotisch nennen. Ich sage immer, der ist einfach wahnsinnig gut im Priorisierung, weil die Dinge, die er gerade nicht hochpriorisiert, lässt er einfach hinten runterfallen.
Richtig, das ist bei mir leider wirklich so. Ich habe da sehr Scheuklappen auf, dass ich irgendwann so, geht so ein Modus bei mir an, wo ich sage, okay, die 3 Dinge sind wichtig und alles andere ist komplett unwichtig. Ich glaube,
das ist auch eine Gabe, das überhaupt zu können.
Das ist so, es enttäuscht viele Leute, weil es ist tatsächlich so, ich kenne diesen Mittelweg halt nicht. Also ich kenne, dass viele Leute, die priorisieren Sachen hoch, halten sich aber trotzdem genug Zeit, um die Sachen, die niedrig priorisiert sind, trotzdem so zu managen, dass alle Leute irgendwie jederzeit Bescheid wissen,
warum es nicht. Noch mal eine E-Mail zu beantworten. Also ich weiß, wenn man bei dir auf der Prio 1 nicht steht, dann kriegt man keine Antwort. Das ist so.
So ist es leider. Also das ist auf der einen Seite, macht mich das sehr effizient. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es ein Charakterzug ist, den andere Leute, die mit mir arbeiten, die eben nicht Prio 1 sind, nicht unbedingt angenehm finden an mir. Aber das hat sich leider irgendwie auch so rauskristallisiert, dass es für mich die Variante ist, wie ich am effizientesten Sachen durcharbeite.
Und man gewöhnt sich an alles. Ja. Aber so, und jetzt hast du diese 100.000 Dinge am Tag zu tun gehabt, ne? Also ja, okay, du sagst dann ganz straight, die E-Mail beantworte ich, die nicht. Wie strukturierst du dich? Wie kommst du durch einen Tag, wo du 20 Bälle in die Luft schmeißt? Wie entscheidest du, welcher Ball darf runterfallen, welcher nicht?
Ganz witzig, jemand hat mich mal charakterisiert, nicht mit Bällen, sondern ich weiß nicht, kennst du diese Stäbe, die man so dreht, wo so Teller oben drauf sind? Und da gibt es ja so Künstler, die schaffen das, bis zu 25 solcher Dinger zu drehen. Ja. Und wenn der letzte gerade gedreht ist, hört er erst wieder auf zu drehen, wieder hinzulaufen. Und jemand hat mal gesagt, genau das bist du.
Geil.
Aber du weißt auch ganz genau, welche Teller du lieber fallen lässt, wenn du merkst, es sind nicht genug in der Luft, also es sind zu viele in der Luft. Ich glaube, es trifft es ganz gut. Also ich glaube, wir haben damals richtig gut, muss ich sagen, mit auch meinem CFO damals, Jürgen Kassel und dem Christoph, haben wir sehr klar zu dritt festgelegt, was sind die Prio-Themen der Firma und worauf kommt es wirklich an. Da haben wir ganz klar gesagt, es kommt darauf an, dass wieder Geld in die Firma kommt, sprich, das war ja auch noch einer der großen Fuck-Ups, Kunden, die mit uns umgezogen sind, haben gar keine Rechnung bekommen, das heißt, niemand hat jemals bezahlt für den Umzug. Stattdessen haben wir aber die Spediteure bezahlt, sprich, wir hatten halt einen Cash-Outflow, aber kein Inflow. Und das erste Thema war ganz klar, zurückgehen ein halbes Jahr, alle Rechnungen, die offensichtlich nicht rausgeschickt worden sind, rauszuschicken. So. Und es war allen klar, wenn das Geld aufs Konto muss, das ist das allererste, was gemacht werden muss. Und so haben wir es dann festgelegt. Das zweite Thema war, wir werden nie irgendwie mit wenig Leuten viel Umsatz machen können, wenn wir nicht automatisieren. Sprich, IT aufzubauen, neues IT-Team einzusetzen. Wir sind damals von PHP auf Ruby on Rails gewechselt, weil wir alles für die effizientere Sprache gehalten haben. Das haben wir quasi so festgelegt und wir haben halt alle in unseren Bereichen den wirklich basierend darauf halt exekutiert und gesagt so, also fast so ein bisschen so, das haben wir nicht so genannt, aber fast so ein bisschen wie OKRs, so wir haben irgendwie so die 5 Company Objectives, eins davon ist wirklich, also das Ober-Objective ist Überleben, dann gibt es irgendwie Unter-Objectives, das ist quasi Geld in die Kasse bekommen, Investorenvertrauen zurückgewinnen, Tech-Team aufbauen, Operations-Margins zu verbessern, Preise anzupassen und so weiter. Und diese Aufgaben, diese OKRs oder diese Objectives haben wir dann quasi im C-Level verteilt. Und daraus haben wir dann quasi tatsächlich eigentlich, also ohne es zu nennen, so Key Results runtergebrochen, so um Investoren zu bekommen, was müssen wir eigentlich tun? Und wirklich ganz klar gesagt, okay, man kann jetzt 25 Sachen machen, aber davon sind eigentlich nur 5 wichtig und die anderen 20 Sachen sind Beigeschmack. Und so sind wir da vorgegangen.
Cool.
Also und parallel halt das Team happy halten, ne? Oder wieder happy machen oder zumindest nicht so unhappy sein lassen, dass sie alle gehen.
Ja, ich glaube, da merkt man auch schon so ein bisschen, du bist halt ein sehr, 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 sehr strategischer Kopf, nicht nur sehr schnell, auch im Reden, ich finde das ja super sympathisch.
Ich versuche schon langsam zu reden.
Ja, genau, ja, aber keine Sorge, mir hat mal jemand gesagt, Katharina, ich versuche immer Podcasts auf dreifacher Geschwindigkeit oder 1,3-facher Geschwindigkeit zu hören, bei dir geht das nicht, also bei dir wird das auch auf keinen Fall gehen. Jetzt müssen wir aber kommen von Movinga, das, was du ja quasi hinter dir gelassen hast, auch wenn du jetzt gerade 4-jähriges quasi gefeiert hast. Du bist jetzt vom Retter von Movinga zum, ich nenne es nochmal, zum Hanfhänsel. Ich finde das großartig. Meine PR-Lerin ist eigentlich Journalistin und deswegen ja auch wahnsinnig gut in Headlines. Also, wie kam es zu Hanfhänsel?
Ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Also für die Leute, die mich so ein bisschen kennen, die wissen, dass ich tatsächlich relativ jung schon in die CDU eingetreten bin und war damals auch im Kreisvorsitzenden der Jungen Union in Flensburg, war auch im Landesvorstand in Schleswig-Holstein und dementsprechend auch immer bei den thematischen Schwerpunktlegungen mit involviert. Und was mich damals, da muss ich jetzt wirklich zurückspulen, 2002 schon immer genervt hat, war, dass die Junge Union und die CDU halt immer die gleichen Themen hatte. Und immer wieder das Thema Rente, immer wieder das Thema Bundeswehr, Wehrpflicht und wirklich immer im Kreis, immer wieder. Und das sind alles wichtige Themen, don't get me wrong. Ja? Während wir diese Themen hatten, haben die Jungen Grünen über die Jugendarbeitslosigkeit gesprochen, die Jusos haben irgendwie über Jugendarmut gesprochen und über irgendwie Kulturförderung im Jugendbereich und Konzerte. Und die FDP, witzigerweise, der damalige Landesvorsitzende Björn Tönsfeld hat eine Kampagne ins Leben gerufen. Und ich sag's jetzt, lieber bekifft ficken, als besoffen Auto fahren.
Oh, wow, okay.
Und die dazu führte, dass die FDP, dass der ehrlich die FDP dazu gewinnen wollte, für die Legalisierung von Cannabis zu sein, weil eben vergleichen wollte, dass halt Cannabis zu sich zu nehmen deutlich weniger gefährlich ist, als Alkohol zu konsumieren. Und das hat mich am Anfang allein aus intellektueller Sicht interessiert, weil damit ist er quasi... Dann ist er Land auf, Land ab. Die Leute haben ihn zugejubelt. Irgendwie Jugendliche sind plötzlich in die FDP eingetreten. Er war bei Harald Schmidt dafür. Also wirklich so, wirklich viel Aufmerksamkeit erregt. Und irgendwann, und den Björn kannte ich ganz gut, und habe ich irgendwann gesagt, so warum machst du das? Und da hat er mir erzählt, guck mal, eigentlich ist doch, das ist natürlich ein sehr FDP-Thema, und stehen sie heute noch zu, er meinte, eigentlich ist doch Cannabiskonsum, genauso wie Bierkonsum, eigentlich für einen freiheitlichen Menschen ein Grundrecht. Du hast ein Recht auf Rausch und wenn du damit niemandem schadest und auch dir selbst nicht, warum sollte man dir das verbieten? Also warum sollte man ein Gesetz schaffen, was eigentlich unnötig ist? Und dann hat er mir halt lang und breit erklärt, warum er der Auffassung ist, dass Alkohol viel gefährlicher ist als Cannabis. Und das war halt 2002 eine Position, die so, oh, wirklich, das sagt jemand, furchtbar. Und Cannabis ist ja ganz schlimm und Alkohol ist ganz gut. Und to make a long story short, er hat mich dann tatsächlich irgendwann am Doktor aus Kiel vorgestellt. Dieser Doktor aus Kiel ist Mediziner und er hat zu Hause in seinem Wohnzimmer Cannabis angebaut und hat seinen Patienten, die sonst keine Therapiemöglichkeiten mehr haben, mitgegeben.
Legal.
Natürlich nicht. gab es damals noch nicht legal. Also das hat er natürlich illegal gemacht. Ja. Und deswegen nenne ich seinen Namen auch nicht. Aber den hat er mir vorgestellt, meine, sprich doch mal mit dem. Und mit dem habe ich dann viele echt Tage und auch teilweise Nächte verbracht. Und der hat mir halt erzählt, wie er das sieht und warum das so ist. Hat mir seine Studien gezeigt, hat mir Gefährlichkeitsstudien gezeigt, hat mir gezeigt, zum Beispiel damals, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, in Holland gab es prozentual deutlich weniger Drogentote als in Deutschland. Also weniger Drogentote, weniger Abhängige. Und diese Gefahr, dass, oh Gott, wenn Cannabis legalisiert ist, dann nehmen ja auch alle Leute Koks und LSD und dann sterben alle wie die Fliegen, konnte zumindest an des holländischen Beispiels nicht bewiesen werden, weil das war das Gegenteil der Fall. Und da hat er mir halt damals schon gesagt, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich finde das eine spannende Geschichte, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen Kausalität und Korrelation. Wenn du dir die Kokain oder allgemein Drogentoten anguckst und guckst, wer hat davon vorher Cannabis genommen, dann landest du bei 50-60%. Das ist aber letztendlich, und das ist für viele Leute Grund zu sagen, guck mal, der hat vorher Cannabis genommen, das war wahrscheinlich die Einstiegsdroge, deswegen genau. ist er jetzt tot. So, dann hat er mir damals die provokante These an den Kopf geworfen und meinte, guck mal, wenn du aber fragen würdest, wer von den Drogentoten hat vorher Kaffee getrunken, dann landest du wahrscheinlich bei 100%. Oh, ja. Ist deswegen Kaffee eine Einstiegsdroge oder ist das einfach eine Korrelation, die einfach da ist? Und da hat er mir damals erklärt, dass eben Kausalität Korrelation keine Kausalität bedeutet. Das Gleiche meinte er bei Psychosen. Er meinte, es werden Psychosen in der Psychiatrie diagnostiziert. Dann wird gefragt, konsumieren Sie auch Cannabis? Und sobald der Kunde oder der Patient sagt, ja, ich konsumiere auch Cannabis, oder man das rausfindet, aha, der hat eine Cannabis-induzierte Psychose. Dass aber eine Psychose, selbst ohne Cannabis, sondern eine Psychose, die erblich bedingt ist, eher dazu führt, dass Leute so labil sind, dass sie sowas wie Cannabis konsumieren, aber eher nachträglich. Das wiederum ist auch eine Wahrheit, die halt heute ziemlich klar ist. Und früher hat man aber gesagt, nee, also Psychose und der konsumiert Cannabis, ist ja klar, muss ja zusammenpassen. Und to make a long story short, ich habe damals 2002 mit seiner Hilfe einen langen Antrag geschrieben, wo ich die CDU dazu aufgerufen habe, im Land für eine medizinische Legalisierung von Cannabis zu stimmen, weil soweit ganz legal zu legalisieren wollte ich halt doch nicht. Und der Professor war zwar ein Legalisierungsbefürworter, aber in erster Linie sagte er, zumindest können wir mal medizinisch anfangen. Und ich habe einen Antrag geschrieben und ich wäre damit fast durchgekommen. Und das war halt so, sage ich mal, 2002, so in den Jahren habe ich das erste Mal gedacht, so, das ist ja irgendwie ein Thema, das ist halt einfach komplett ideologisiert, wie heute andere Themen. Und habe es dann natürlich so ein bisschen ad acta gelegt, aber natürlich habe ich es immer weiter verfolgt und fand es halt spannend. Und als 2015, 16 plötzlich in den USA und Kanada das medizinische Cannabis anfing und du siehst, sagst plötzlich, die Stigmatisierung der Bevölkerung hört auf, die Bevölkerung sieht liberaler, Politik sieht liberaler. Und plötzlich 2017 auch in Deutschland plötzlich, eigentlich ungewollt durch die Politik, aber am Ende doch, Cannabis medizinisch legalisiert wurde. Da war das erste Mal so mein Punkt, wo ich dachte, so in dem Bereich musst du eigentlich irgendwas machen, weil du hast dich mit dem Thema beschäftigt schon vor 15 Jahren. Da ist irgendwie, da musst du dich eigentlich engagieren. Das war natürlich genau zur höchsten Fuck-up-Phase von Movinga, wo ich natürlich nicht aus der Firma raus konnte. Aber tatsächlich so 2017, 18 habe ich mit einem meiner engsten Freunde, Fabian, mit dem ich auch in Australien schon gearbeitet hatte, immer wieder drüber gesprochen. Und als ich das Gefühl hatte, dass bei Movinga, so sage ich mal, die Kuh vom Eis ist und das Unternehmen jetzt auch ohne mich überlebt, da habe ich das erste Mal aktiv drüber nachgedacht, eben Movinga zu verlassen und was Neues zu machen. Gerade, ich habe mich immer mal selber so ein bisschen mal im Scherz als in Anführungszeichen der Unvollendete genannt, weil das Thema ist, ich habe eine Gründernatur, glaube ich, habe aber ehrlicherweise nie unabhängig selbst gegründet. Also Iconic war Rocket Internet, ProSieben war dann der Inkubator, wo ich quasi für ProSieben Unternehmen gegründet habe. Movinga bin ich als CEO reingekommen, wurde geheiert. Das heißt also Leute
mit, haben mit Anteilen,
immer,
aber ja.
Genau, mit Anteilen, ja. Und Leute haben mich immer gesagt, oh, der Seriengründer Finn Hensel. Wenn du ganz ehrlich bist, bis auf Berliner Berg, meine Brauerei, hatte ich de facto nichts unabhängig gegründet. Und der Wunsch war immer da, allein mir fehlte die Idee. Und in dem Moment, wo Movinga über den Berg war, Fabian und ich sagten, das ist eigentlich das Thema. Und eben mein Wunsch, nochmal was selber zu gründen, das kam halt perfekt vom Zeitpunkt zusammen. Und dieses Excitement war dann so hoch, dass ich mit dem Movinga-Investoren darüber gesprochen habe. Wir haben dann nochmal länger überlegt, ob ich vielleicht doch bleibe und in welcher Funktion ich bleibe. Und dann haben wir uns irgendwann so geeinigt, dass ich Beiratsmitglied bleibe bei Movinga. Letztendlich den Handover zu den neuen CEOs halt führe. Letztendlich aber ab Frühjahr 2019 mich großenteils auf Sanity Group spezialisieren kann und dann letztendlich langsam rausfade. Und das war dann im Juli auch letztendlich vorbei.
Und ist
jetzt bin ich noch im Beirat.
Und ist wahrscheinlich auch einfach sauschlau, weil wir wissen ja alle, Investoren investieren überwiegend in Köpfe und Teams. Mhm. Nach der Movinga-Geschichte sagt wahrscheinlich jeder, ist mir eigentlich fast egal, was du machst, Finn, nimm mein Geld.
Also in der Tat, es hat sicherlich meinem Ruf geholfen. Deswegen sage ich auch immer, bin der Movinga-Geschichte auch sehr dankbar in dem Sinne. Also sicherlich habe ich da viel gelitten, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viel für, nicht nur für mich selbst, aber auch in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung erzielt, die ich so sonst wahrscheinlich nicht erzielt hätte. Das ist natürlich auch angenehm, aber ehrlicherweise darum ging es mir nie. Mir ging es immer darum, die Firma zu retten und das war gut. Was ich natürlich immer schön finde, dass tatsächlich scheinbar ich nicht nur bei meinen eigenen Investoren mir einen guten Ruf erwirtschaftet habe, sondern auch bei den Wettbewerbsinvestoren, weil mit Cherry Ventures und Holzbrink habe ich heute die beiden größten Investoren von Move24 auf dem Cap-Table. Was natürlich auch ganz schön ist, dass selbst aus dem Wettbewerb heraus die Leute respektiert haben, was man bei Movinga geleistet hat.
Und da muss man ja auch sagen, wieder die Execution überlebt. Ich wäre jetzt schlecht, auch wenn ich keine investigative Journalistin bin, wäre ich jetzt schlecht, wenn ich nicht ansprechen würde, dass zwei Startups an den Markt gingen mit dem ganzen Cannabis-Thema. Auf der einen Seite Sebastian Diemer, mit dem du ja auch schon zusammengearbeitet hast, und dann Sanity Group, also ihr. So, momentan liest man über das Startup von Sebastian Diemer nicht so richtig viel Gutes, aufgrund der Execution. Er war ja nun in unserem Schwester-Podcast quasi bei Philipp Westermeier von OMR, ist übrigens sehr hörenswert, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber da ganz große Zahlen angekündigt und jetzt kommt so ein bisschen der Absturz. Und bei euch geht's jetzt eigentlich erst so richtig los. Ihr habt du hast es ein bisschen, also auch Presse gemacht, aber es ist ein bisschen leiser gestartet, obwohl, also ich glaube auch leise würde dich keiner beschreiben, aber vielleicht nicht ganz so laut wie Sebastian. Und jetzt geht's halt richtig los. So, ja. Also von daher auch da wieder Execution. Wie bist du es angegangen? Warum glaubst du, dass es bei euch, oder also du würdest das ja nicht machen, wenn du nicht dran glauben würdest. Warum glaubst du, dass es bei euch so gut funktionieren wird?
Also ich glaube einfach, dass Fabian und ich beide eine immense Erfahrung im Bereich Unternehmensbau gemacht haben in den letzten Jahren, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Ich glaube, dass wir eben durch unsere Historie ein gutes Team bekommen. Und ich glaube halt, dass durch die Investoren, die wir gewonnen haben, dieser ganzen Branche, die halt vorher immer so ein bisschen als unseriös galt, halt auch eine neue Seriosität gegeben wird. Also du hattest eigentlich mit Cana Medical immer nur einen Player im Markt, der als seriös wahrgenommen wurde. Dann hattest du natürlich auch noch andere gute Unternehmen, aber du hast auch viele, wo so Leute argwöhnisch drauf geguckt haben. Und ich glaube, die Kombination aus erfahrenen Managern, einem guten Team darum aufzubauen, ein Thema, was halt einfach ein Megathema der nächsten 10 Jahre sein wird. Und guten Investoren ist halt eine Killer-Kombi. Zur richtigen Zeit auch noch.
Und beim Produkt muss man ja noch einmal sagen, bevor viele der gleichen Idee aufliegen wie mir, ich war so wie Finn kifft jetzt den ganzen Tag oder was? Also was heißt das mit diesem Cannabis? Ist es tatsächlich medizinisches Cannabis und eins, was nicht high macht, tatsächlich?
Genau, sowohl als auch.
Oder es gibt sowohl
zwei verschiedene Bereiche. Ja. Nummer eins ist das medizinische Cannabis. Das musst du dir so vorstellen, so Patienten, die austherapiert sind und der Arzt sagt, so eine klassische Therapie hilft jetzt nicht mehr, kann für Schmerz sein, kann für andere Themen sein. Diese Patienten können beim Arzt Cannabis verschrieben bekommen, wenn der Arzt dafür offen ist. Das musst du dir tatsächlich so vorstellen, du bekommst ein Rezept, du gehst mit dem Rezept zur Apotheke und du kriegst eine Packung voller Blüten. Also wirklich das Komplette, was du normalerweise in Berlin im Görli kaufen würdest, kriegst du natürlich in deutlich besserer Qualität, kontrolliert angebaut, zertifiziert und so weiter, bekommst du dann in der Apotheke. Und ich meine, die meisten machen das dann per Vaporizer, nennt sich das, also so Verdampfgeräte. Aber manche rollen sich auch daraus einen Joint, um das zu konsumieren. Das heißt, also da ist schon THC drin. Also das ist halt schon, das wissen die wenigsten, aber das ist in der Tat echtes Cannabis, was du dann da konsumierst. Und es ist tatsächlich eine Riesenhoffnung schon mal für Patienten, die ihr Leben lang vorher keine Hoffnung auf Heilung hatten. Also
ich habe gerade Schmerzfreiheit auch.
Schmerzfreiheit auch, genau. Ja. Und ich habe gestern gerade ein tolles Beispiel wieder gehört. Ich war in Hannover an der Medizinischen Hochschule. Da gibt es eine sehr renommierte Professorin, die seit 30 Jahren an Cannabis forscht. Die hat so eine Sprechstunde, wo sie auch Leuten den Cannabis als Ärztin verschreibt, weil sie auch eine Oberärztin ist. Und sie hat ein Beispiel genannt von jemandem, der vor ein paar Jahren einen Unfall hatte und als Folge dieses Autounfalls epileptisch geworden ist. Und der ist zu 7 verschiedenen Ärzten gegangen, Krankenhäuser, Therapien und alle Ärzte haben gesagt, das ist eine therapieresistente Epilepsie. Es gibt keine Medikamente, er kann nichts mehr machen, er muss damit leben. Und in absoluter Verzweiflung ist er zu ihr gekommen und meinte, er hätte mal von Freunden gehört, die einen Joint rauchen, dass das bei denen besser geworden ist. Der ist jetzt seit fast 1,5 Jahren komplett vorfallsfrei, hat keine Anfälle mehr gehabt, nur aufgrund dessen. Nun kannst du sagen, dass Cannabis natürlich nicht die Ursache der Epilepsie behandelt, aber immerhin die Symptome. Sprich, der hat jetzt ein sorgenfreies, was heißt sorgenfrei, aber der hat halt ein deutlich angenehmeres Leben. Und das ist natürlich auch schon schön für mich, in einer Firma zu arbeiten, wo ich weiß, du tust halt wirklich was Gutes und du hast halt einen positiven Impact. So, das ist der eine Teil, das ist also das echte Cannabis, was dich auch wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, auch high macht, wenn du es übertreibst. Und die zweite Unternehmensteil ist das ganze Thema CBD. Wissen die wenigsten, Cannabidiol, das ist eine Cannabispflanze, hat 100 Cannabinoide, da sind die ganzen Wirkstoffe drin. Die beiden einzigen erforschten, und auch die sind nicht wirklich erforscht, ist THC, das macht dich halt high. Und du hast das CBD, das ist eher ein anti-entzündlicher Muskelrelaxant und beruhigt dich. Und das CBD ist zwar auch regulatorisch nicht ganz so einfach, weil es unter die Novel Food Richtlinie der Europäischen Union fällt, aber letztendlich sagen viele, das ist der nette Bruder von THC. Der hat halt die ganzen positiven Eigenschaften, ohne die negativen Eigenschaften zu haben. Und was wir in dem Bereich machen werden, ist auch Produkte auf den Markt zu bringen, die halt nicht in der Apotheke verkauft werden, sondern die frei verkäuflich sind. Zum Beispiel Cremes oder anderweitige Anwendungen, wo du halt die Vorteile von CBD nutzen kannst, auch als ganz normaler Konsument.
Und da baust du jetzt gerade dein Team auf? Ihr seid jetzt, genau, glaube ich, so knapp 10 Leute irgendwie?
Wir sind knapp 30 inzwischen.
Knapp 30? Oh, mittlerweile. Oh, ja. Wow, okay, dann habe ich heute nur 10 gesehen.
Genau, 10. Wir haben ja 2 Büros. Das ist ja, wir mussten ja ausweichen. Also in dem Büro heute, das ist unser Satellitenoffice. Hier ist das CBD-Team. Und im anderen Büro ist hauptsächlich das medizinische Team. Und insgesamt sind wir jetzt 26.
Toll. Also das heißt, du fängst jetzt dein Team aufzubauen. Das wird aber mit Sicherheit in den nächsten Monaten und Jahren noch ordentlich wachsen.
Ja. Also ich will jetzt, also sag mal, ich glaube, ich will es nicht so, oder wir wollen uns, Fabi und ich wollen es beide nicht so wie Movinga, dass du quasi plötzlich 400 Leute da sitzen hast. Wir wollen es wirklich, und auch zum Thema, wo du gesagt hast, der Vergleich mit anderen Firmen. Ich glaube, was ich inzwischen gelernt habe, so Aktionismus hilft halt nicht. Ja, du musst halt wirklich überlegen, wo will ich in 3 Jahren stehen und nicht, was sind die Pressemitteilungen, die ich nächste Woche zeigen will. Das ist halt immer typisch für Kanada, muss man schon ganz ehrlich sagen, weil die Kanadier sind sehr aktienkursorientiert. Und hier geht es ausschließlich darum, immer nur gute News zu zeigen, egal ob die News wirklich gut sind, Hauptsache sie klingen gut. Und so halten die halt ihren Aktienkurs oben, was halt für die super wichtig ist. Aber so, glaube ich, kannst du halt kein Unternehmen aufbauen. Sondern du musst halt wirklich sagen, erstens willst du ein Commitment geben, das willst du mindestens 5 Jahre machen, vielleicht sogar 10, vielleicht sogar für immer. Du solltest aber nicht darauf schielen, jetzt nur 1 Jahr zu machen und dann möglichst teuer zu verkaufen, so sage ich mal Rocket Internet-Style. Und das Zweite ist, eben dass man, glaube ich, eben durch ein bisschen unterm Radar. Also ich bin auch jemand, ich habe überhaupt kein Problem mit Presse. Es gibt ja so Gründer, die sagen, oh, ich rede gar nicht mit Presse. So einer bin ich nicht. Ich bin aber auch nicht jemand, der bei jeder kleinsten Neuigkeit sofort sagt, hallo Presse, hier neues Thema. Aber
du machst so es nicht um der Selbstwillen,
genau,
der Presse.
Genau, ja. So, aber gute Nachrichten, wo ich glaube, da haben wir uns auch was verdient, da haben wir einen Milestone erreicht. Warum sollst du da nicht mit der Presse reden? Aber halt eben dosiert. Und so managen wir als Hennedy Group.
Okay, aber trotzdem, dann bei den vielleicht 20, 30 Leuten, die jetzt hier sind, was war dir wichtig? Du durftest jetzt einmal bei null starten. Du hast kein Team, du hast niemanden entlassen müssen, du hast keine 300 Leute oder 400 Leute schon vorgefunden. Was war dir wichtig bei der Zusammenstellung des Teams?
Es ist übrigens eine wahnsinnig schöne Erfahrung, sowas komplett selbst bauen zu können. Wirklich zu sagen, man macht es halt nie perfekt, aber wirklich alle kumulierten Fehler, aggregierten Fehler der letzten 8 Jahre zu nehmen und sagen, was lernst du daraus und was machst du jetzt? Zum Beispiel, was wir gemacht haben, wir haben von Tag 1 der Firma Werte gegeben. Wie Transparenz, Ehrlichkeit, Offenheit, das klingt jetzt ein bisschen plakativ alles, aber das haben wir uns wirklich sehr, sehr tief ausgedacht. Das zweite Thema ist zum Beispiel, wir arbeiten von Tag 1 agile. Also wir haben nicht klassische Managementwege, wir haben sehr flache Hierarchien. Und selbst ich bin zum Beispiel bei manchen Themen Product Owner. Das heißt, ich habe ein Board, mit diesem Board habe ich ja Tickets, managen wir mit Trello und machen halt komplett agile. Und das finde ich auch sehr schön. Jeden Morgen machst du ein Stand-up in dem Team. Jeder erzählt, was habe ich gestern erreicht, was sind die Themen für heute, was sind meine Probleme. Und sowas haben wir wirklich von Tag 1 implementiert. Ebenso wie OKRs, was halt bei Movinga, bei einer Firma, die schon 300 Leute hat, schwierig ist, nachträglich in eine Kultur einzupflanzen, die anders sozialisiert wurde in der Firma. Und das sind halt so die Themen, die machen unheimlich Spaß gerade und zu sehen, wie das funktioniert. Und wir am Anfang alle skeptisch waren bei Agile. Plötzlich haben sie sich aber eingegroovt, sind effizient, die Sachen funktionieren. Und das macht halt schon unheimlich Spaß. Und das sind also die typischen Themen, wo ich sage, da haben wir es diesmal von Anfang an zumindest richtiger gemacht als wahrscheinlich in den letzten Jahren.
Naja, und ein Kardinalfehler, den ganz viele Startups machen, sie stellen wahnsinnig viele Praktikanten am Anfang ein, die dann das Wissen wieder mitnehmen, wenn sie gehen. Ja. Ich glaube, hier sitzen sehr wenig Praktikanten, wenn ich das so überblicke.
Ja, also ich sag mal, wir haben schon Juniors dabei und das habe ich auch bei Rocket Internet gelernt und das ist auch sicherlich eine Sache, die ich auch gut finde. Ich glaube, Rocket hat es ein bisschen übertrieben. Du brauchst eine Balance an jungen, hungrigen, wirklich Leuten mit 100% Drive und die auch bereit sind, im Office zu schlafen. Aber nur die bringt's halt nicht. Und du brauchst halt Experten, die halt wirklich vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, Familie haben und auch abends mal um 5 nach Hause gehen, wenn es mal notwendig ist, die aber unheimlich viel Wissen haben und ganz genau, sage ich mal, wissen, in welche Richtung man laufen muss. Ich glaube, sobald du zu viel von einer Sorte hast, kippt die Kultur in eine oder die andere Richtung. Also wenn du halt irgendwie zu viel Juniors hast und zu wenig erfahrene Leute, laufen sie alle rum wie Headless Chicken und am Ende macht keiner was Effizientes. Alle machen irgendwas, aber nichts ist zielführend. Wenn du zu sehr von diesen, sage ich mal, erfahrenen Managern hast, die seit 10 Jahren in der Pharmabranche sind, läufst du in die Gefahr, dass alle sagen, ja, haben wir in Pharma schon immer so gemacht, den Prozess kann man nicht ändern, das gehört so. Und abends alle, sage ich mal, um 5, 6 nach Hause gehen und keiner mehr bereit ist, irgendwie die extra Mile für die Firma zu gehen. Aber ich glaube, wir schaffen es gerade sehr gut, zwischen diesen beiden eine Balance zu haben, dass du sagst, auf jeden Erfahrenen kommt ein Junior und das ist so genauso, dass keine Kultur überhand gewinnt. Mal gucken, wie viele Leute wir das aufrechterhalten können, dass es quasi so ein perfekter Match gerade ist. Aber das ist natürlich auch schon super spannend und sehr schön zu beobachten, dass das sicherlich effizienter ist, als eine Horde Praktikanten einfach nur zu beschäftigen.
Habt ihr bei 30 Leuten schon HR?
Ja, natürlich.
Ja? Ja, ja. Das sagst du so natürlich. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um jemanden für die HR an Bord zu holen?
Unsere Head of HR war unsere Angestellte Nummer 6.
Toll.
Und dann haben wir Recruiter und HR und Office Management. Also das ist auch so ein Thema, weißt du, auch Learning aus meinen alten Companies. Zu dünne HR-Teams immer schwierig. Zu spät HR ist immer schwierig. Und das Gleiche gilt für Finance. Also quasi, ich kenne super viele, die einfach immer erstmal alle Rechnungen in eine Schublade packen. Kann ich auch von Movinga-Anekdoten erzählen, wo ich irgendwann so einen Schrank aufgeschlossen habe und mir 1 Million Schecks und Rechnungen entgegenflogen, die teilweise schon 2 Jahre alt waren.
Ist schwierig.
Es ist schwierig, aber sag mal, wenn du es nicht besser weißt, denkst du wahrscheinlich, gut, Finance ist halt irgendwie so eine Funktion, die mag keiner.
Kostenstelle.
Und die gibt, vor allen Dingen, genau, und die gibt ja auch keinen Benefit von Anfang. Du sagst, das ist kein Marktvorteil, das ist kein Revenue-Vorteil. Und dementsprechend glaube ich, dass das so typische unliebsame Funktionen sind, wo der Gründer sagt, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Unsere Erfahrung hat natürlich gezeigt, hey, da zu sparen tut weh später. Und dementsprechend haben wir halt auch da wieder alle Prozesse am Anfang richtig aufgesetzt, die uns jetzt helfen hat zu skalieren, auch von den Leuten her.
Nun bist du ein sehr schnell denkender und damit auch ein sehr schlauer Kopf. Aber das heißt, viele Dinge kannst du dir analytisch erschließen. Manche Dinge kann man aber nur über Reflexionen vielleicht kriegen, was für mich noch was anderes ist. Wie reflektierst du?
Ja, es ist ganz interessant. Ich führe halt sehr stark To-Do-Listen. Früher komplett analog, was immer zu einer Zettelwirtschaft führte, weil du hast schon gesagt, ich habe ja leichte chaotische Züge. Da stehe ich auch zu. Und ich habe damals, und das ist tatsächlich auch ein Running Gag bei vielen meiner Firmen, dass ich immer quasi mit einem Block von Zetteln, die lose übereinander liegen, komme und meine Notizen da mache. Was ich aber wirklich sehr, sehr diligent mache, ist, mich abends hinzusetzen und diese Listen zu konsolidieren. Zu sagen, okay, was war heute passiert, was ist konsolidiert, was haben wir erreicht, wo ist noch was offen, was muss ich morgen priorisieren. Und was ich halt, sage ich mal, da noch eher lose in meinen alten Firmen gemacht habe, ist tatsächlich, wie ich für mich festgestellt habe, passt perfekt mit der Agile-Philosophie zusammen. Du brauchst diese Zettel und Listen nicht mehr, du packst es einfach als Suggestions in deine Trello-Boards rein. Das wird quasi deine To-Do-Liste. Und morgens in den Stand-Ups zwingst du dich selber, aber auch alle anderen, genau anhand dieser Ticket-Logik zu sagen, für welches Ticket habe ich heute was gemacht, was ist passiert, wo war ich vielleicht nicht so gut, was sind Impediments, und das Gleiche bei den OKRs zu sagen, okay, wenn ich irgendwas den ganzen Tag gemacht habe, was irgendwie zu keinem OKR spricht, vielleicht hätte ich es ja nicht machen sollen. Oder vielleicht habe ich die OKRs falsch definiert. Aber warum habe ich jetzt den ganzen Tag mit Politikern telefoniert, wenn das OKR eigentlich ist, eine Marke zu launchen? So, und das sind halt so Themen, wo ich sage, da hilft die Selbstreflexion unheimlich in diesem Agile-Prozess, was ich vorher halt eher so mit konsolidierten und den Zettel weggeschmissen und alles wieder umgetragen und den nächsten weggeschmissen und am Ende eine Liste wieder morgens gehabt. Das mache ich jetzt halt komplett digital und das macht unheimlich viel Spaß.
Cool. Nun hast du Investoren an Bord.
Ja.
Das ist das erste Mal, dass es deine komplette Company, deine komplette DNA trägt.
Also nicht nur meine, sondern
nicht nur deine, natürlich, aber
ich,
genau, absolut, aber oder eure komplette DNA trägt. Die Investoren wollen mit Sicherheit irgendwann verkaufen. Was ist so deine Vision? Der von mir wahnsinnig geschätzte Heiko Huberts hat über Wow Games gesagt, na klar habe ich das gegründet, um zu verkaufen. Unter keinem anderen Aspekt ist diese Firma gegründet worden. Mhm. Also auch wenige, die das so klar sagen. Was ist dein Plan mit der Sanity Group?
Also, ich glaube, das ist ein sehr junger Markt und wir sind ja tatsächlich sehr breit aufgestellt. Also eigentlich machen wir genau das Gegenteil von dem, was die Leute eigentlich mal sagen. Startups, Fokus, Fokus, Fokus. Wir stellen uns sehr breit auf, weil wir einfach glauben, es gibt sehr viele Opportunitäten in dem Markt gerade und wir gehen da breit rein. Und ich glaube, was Fabi und ich uns von Anfang an gesagt haben, wir haben uns selbst gar keine Deadline gesetzt. Also, dass die Firma sicherlich irgendwann einen Exit machen wird, ist uns vollkommen klar. Wir sagen aber nicht, und ich glaube, das ist vielleicht auch die Altersweisheit, die dann da irgendwann reinspielt, wie viele junge Gründer, die sagen, boah, ich bin jetzt 23, ich mache jetzt ein Jahr Startup, verkaufe ich das und dann bin ich Millionär, wenn ich 25 bin. Ich glaube, der Zahn wurde Fabi und mir schon vor langer Zeit gezogen. Und dementsprechend ist tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen vielleicht zu ideologisch klingt, aber was Nachhaltiges aufzubauen, was auch nachhaltig erfolgreich ist, ist unser erstes Ziel. Ob das nach 3 Jahren, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren an die Börse verkauft wird, wie auch immer, das ist für uns keine Zielsetzung, wäre auch kein OKR. Und was wir halt auch sagen, selbst wenn es verkauft wird, wir haben so viel Spaß an der Branche und an dem, was wir da machen, heißt noch lange nicht, dass wir die Firma verlassen werden. Ja, und siehst ja auch so ein Robert Gentz, der hat sicherlich noch Anteile an Zalando, aber der ist jetzt, glaube ich, fast 10 Jahre an Bord oder seit der Gründung fast. Ja, also ich glaube, Gründung ist 2008 gewesen, also mehr als 10 Jahre. Die Firma ist inzwischen an der Börse, der ist noch da. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Und dementsprechend, es geht ja auch beides. Es geht Nachhaltigkeit und drin zu bleiben und trotzdem die Firma irgendwann in andere, in andere Führung, also in andere Eigentümerstrukturen zu geben.
Das heißt, es gibt nicht noch irgendein Thema, was dich aus deiner Jugendzeit schon begleitet, wo du sagst, das ist noch steht auf meiner unternehmerischen Bucketlist.
Ja, doch, da gibt's noch eins. Das kann ich auch nebenbei machen.
Ah, sehr gut. Okay, alles klar.
Ich komme ja in Flensburg aus einer Familie oder aus einer Stadt auch, die tatsächlich, das wissen auch die wenigsten, die einzige europäische Stadt ist, die jemals Rum produziert hat, ja, historisch. So gut. Weil es halt tatsächlich eine dänische Stadt war bis irgendwie 1866. Und vor dieser Zeit, bevor Flensburg deutsch wurde, war es halt einer der großen Häfen des dänischen Königreiches. Und als einziger Hafen wurde halt Handel mit den dänischen Kolonien in der Karibik betrieben. Und daraus sind tatsächlich in Flensburg irgendwann 300 Rum-Manufakturen entstanden, von denen heute noch 2 übrig sind, die beide aber eher so lokal und für Touristen kleine Sachen machen. Und war ja auch so ein bisschen, zieht sich ja auch durch meinen Lebenslauf, so Branding und Marke und gute Produkte vertikal integriert zu produzieren, irgendwo in meiner DNA liegt. Deswegen finde ich auch eben Zenit hier auch so spannend. Ist schon die Idee, dass ich irgendwann tatsächlich nochmal eine Rum-Marke made in Flensburg, produziert in Flensburg, höchste Qualitätsstandards, aber das kann ich irgendwann nebenbei machen.
Bin ich sofort dabei, Cannabis ist nicht ganz mein Thema. Wie du weißt, haben wir gemeinsame Flensburger Wurzeln, daher, das wäre es doch tatsächlich sehr gut.
Genau.
Das behalte ich jetzt auch auf meiner unternehmerischen Bucketlist. Du bist nahtlos quasi von einem Karrierestep in den nächsten gegangen, von Movinga fast nahtlos. Ich weiß noch nicht mal, ob du Urlaub zwischendurch gemacht hast, zumindest mal 1-2 Wochen.
Nee, ganz im Gegenteil. Es war sogar, ich habe die Wochenenden schon für Sanity gearbeitet, als ich noch Vollzeit bei Movinga war. Und dann so Tag für Tag mehr raus. Also es war quasi so wie am Staffellauf. Also der eine hat die Staffel noch in der Hand gehabt und der nächste schon die Hand dran gehabt. Also da gab's keine Pause.
Irre. Da mache ich schon eine Sneak Peek, sage ich mal, zu einem der nächsten Podcasts mit Sebastian Pollock von Amorelie. Der sagte, er musste danach erstmal raus, hat 9 Monate Auszeit gemacht. Unter anderem in einem Schweigekloster quasi ist er gewesen, was eine ganz große Herausforderung war.
Ich hab mal richtig Lust. So.
Wie entspannst du denn? Gibt es diese Momente, wo du nicht irgendetwas tust?
Also ich kann dir sagen, ich bin ein Mensch, und du sagst, ich bin sehr fröhlich und sehr outgoing, das stimmt doch alles. Ich bin erstaunlicherweise ein Mensch, der sehr gerne alleine ist. Ich glaube auch tatsächlich, und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, ich bin, glaube ich, tief im Herzen eher introvertiert. Ich habe mal so einen Artikel neu gelesen, The Introvert, Extrovert. Das ist so eine Mischung, so gewissen Momenten, wenn er in Gesellschaft ist, ist er super extrovertiert. Und wenn er alleine ist, aber super happy, alleine zu sein. Und so ein bisschen das Thema, dass auch zu viel Gesellschaft und zu viel Reden den ganzen Tag drained einen halt, dass man halt abends dann auch wirklich ausgelaugt ist, weil halt gesellschaftliche Verbindung oder Kommunikation einen auch ermüden, während die reinen Extroverts daraus Energie ziehen. Das heißt, umso mehr sie mit Menschen sind, umso mehr Energie haben sie. Ich merke, dass mich das eher, sage ich mal, dass mir das Energie entzieht. Und tatsächlich, wenn ich entspanne, bin ich alleine zu Hause und entweder lese ich oder ich gucke einen Film oder ich gucke eine Serie bei Netflix. Das ist leider sehr, sehr selten. Aber diese Momente, wo ich ganz alleine bin und selber für mich koche oder was bestelle und eine Serie gucke und sage, ich will jetzt einmal komplett 5 Stunden aus meinem Unternehmensalltag entfliehen. Ich will da auch idealerweise nicht drüber nachdenken. Und wenn ich so auf dem Sofa sitzen würde, dann kann ich es nicht. Also ich muss irgendwie Fernsehen gucken oder ein Buch lesen, was nicht irgendwie mit der Firma zu tun hat. Das ist der Moment, wo ich dann sage, ich komme runter. Ich hätte auch super, also wie gesagt, ich war selber mal tatsächlich nicht jetzt zwischen Movinga und Sanity, aber zwischen Epic, also ProSieben und Movinga, war ich mal 2 Monate alleine auf Weltreise. Und bin dann tatsächlich 3 Wochen mit dem Campervan alleine durch Neuseeland gecruised. Ich war so frisch danach. So frisch war ich, glaube ich, seit 100 Jahren nicht mehr. Also wirklich, das war, da merke ich, das sind die Dinge, die ich brauche, um zu entspannen.
Toll. Finn, vielen Dank, dass du uns ein bisschen hinter die Kulissen der verschiedenen Unternehmen hast blicken lassen, hinter deine Kulissen ein bisschen blicken lassen.
Danke.
Ich wünsche euch mit der Sanity Group ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, ihr seid auf einem super Weg, deswegen braucht ihr das vielleicht nur noch bedingt, aber auch Glück muss man sich ja ein bisschen erarbeiten.
Richtig, stimmt.
ich plane jetzt schon mal unsere Rumfabrik. Finde ich super.
Find sehr, ich sehr, sehr, sehr,
genau, finde ich eine sehr gute Idee, ganz hervorragend. Und ich würde sagen, in 2-3 Jahren setzen wir uns wieder hin und gucken, was bis dahin alles passiert ist. Also Perfekt. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.